Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Vielleicht kennst du das auch, dass man nach einem Streitgespräch die Dialoge noch im Kopf weiterspinnt oder dass man vielleicht sogar etwas Erlebtes im Roman einflicht. Vielleicht ist man in echt eher schüchtern und introvertiert und im Roman ist dann die Protagonistin auf einmal schlagfertig und gibt die Antworten, die man selbst gerne gegeben hätte. Genau um diese Themen, um das therapeutische Schreiben und die alte Ego-Falle bei Charakteren geht es in der heutigen Episode. Ich muss sagen, ich hatte nicht so viel Wissen zu dem Thema. Ich habe ja schon einmal ein Interview geführt über Journaling, die Folge zum Journaling mit tollen Schreibübungen. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes zur heutigen Episode. Aber Journaling ist eben nur ein Teil vom therapeutischen Schreiben, denn es gibt verschiedene Formen davon. Welche genau das sind, das erfährst du im heutigen Interview mit Janine Schlüpf. Bei mir ist es zum Beispiel so, als ich so drüber nachgedacht habe, dass auch eins meiner Bücher oder wahrscheinlich auch mehrere, aber eines ist schon auch sehr von meinem eigenen Leben inspiriert und das ist Homes and Kisses, der zweite Band der We City Love Reihe, in der es um die Single Mom Rachel und ihre kleine Tochter Ash geht. Und die Beziehung der beiden, also diese Mutter-Tochter-Beziehung, die ist sehr aus meinem eigenen Leben inspiriert, weil meine Mama ist zum Beispiel auch alleinerziehend und wir beide, wir hatten und haben immer so eine Gilmore Girls-Beziehung. Sie ist nämlich nicht nur meine Mama, sondern auch meine beste Freundin. Und das spiegelt sich eben auch sehr im Roman wider. Also falls du gerne über eine Poetry-Slammerin, die alleinerziehend ist und eine kleine Tochter hat, lesen möchtest, dann ist Poems and Kisses meine Empfehlung für dich. Und bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich dir gerne noch einmal mehr zu Wortwechsel Bookish Deep Talk erzählen. Das ist das neue Format von mir und Andrea Wilk. Und wir unterhalten uns eben monatlich, einmal pro Monat, über ein polarisierendes, kontroverses, aktuelles Thema aus der Buchbranche. Und da war es uns eben sehr wichtig, einen geschützten Raum, einen Safe Space zu kreieren. Und das haben wir eben geschafft über die Bezahlschranke von Patreon, um eben Hatern keine Plattform zu geben und uns eben geschützt mit dir über solche polarisierenden Themen austauschen zu können. Denn der Austausch steht wirklich im Zentrum. Du kannst uns deine Fragen stellen, sowohl im Vorfeld als auch live während der Zoom-Sessions. Und dann diskutieren wir das auch gerne gemeinsam mit dir. Denn der Name ist wirklich Programm. In Bookish Deep Talk wird es wirklich deep. Und im Anschluss einer jeden Live-Session gibt es dann eben noch ein Q&A, um mit euch in den Austausch zu kommen. Und den Link zu den monatlichen Zoom-Live-Sessions, den gibt es eben über Patreon. Also am besten folgst du Andrea und mir auf Patreon, denn Andrea bietet ganz andere und super spannende Inhalte auf Patreon als ich. Die Links zu unseren beiden Patreon-Kanälen findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Ja, an der Stelle auch nochmal danke an alle, die meinen Podcast mitfinanzieren und sich dieser wachsenden Community auf Patreon anschließen, um sich in dem geschützten Raum über Bücher auszutauschen und Insiderwissen über buchrelevante Themen zu erhalten. Unser nächstes Wortwechsel findet im April statt. Das genaue Datum erfährst du entweder über Patreon oder auch auf Instagram. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei unserem zweiten Wortwechsel mit dabei bist. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt mal mit dem Interview los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Janine Schlüpf. Hallo Janine, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo.
Heute sprechen wir über therapeutisches Schreiben und die Alter-Ego-Falle bei Charakteren. Ich bin schon super gespannt, was du mir darüber gleich erzählen wirst. Aber bevor wir mit dem Thema einsteigen, stell dich doch einfach mal kurz den HörerInnen vor und wie kamst du eigentlich zum Schreiben?
Also ich bin Janine, 23 Jahre alt und habe mein erstes Debüt. Buch, also mein Debüt, aber unter dem Pseudonym Jona Sauer veröffentlicht, um hier mal Verwirrung vorzubeugen. Und ja, wie ich zum Schreiben kam, ist eigentlich eine relativ klischeehafte Geschichte. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr genau, weil es einfach so früh war, dass ich mich gar nicht mehr gut daran erinnern kann. Meine Mutter hat mir auch irgendwann mal erzählt, dass ich im Kindergarten zu irgendeiner Erzieherin gesagt habe, dass ich mal Autor werden will. Und ja, ich weiß auch nicht, wie genau. Gelesen habe ich auch nie wirklich gut, aber Geschichten zusammengesponnen, das habe ich mir immer schon. Und so kam es irgendwie als natürlicher Prozess, dass ich dann auch geschrieben habe.
Voll schön, dass du dann quasi deinen Kindheitstraum lebst.
Ja, im Prinzip. Jetzt muss es nur noch funktionieren.
Genau. Aber du arbeitest ja auch schon fleißig an deinem zweiten Buch.
Genau. Ja.
Ja, jetzt mal zum Thema der heutigen Folge, dem therapeutischen Schreiben. Was versteht man denn darunter?
Also unter dem therapeutischen Schreiben versteht man im Prinzip die Reflexion und Verarbeitung von gewissen Themen oder Gedanken und Gefühlen in Textform. Also im Prinzip ist das Ziel des therapeutischen Schreibens, die Selbstheilung und Selbsterkenntnis. Im amerikanischen Raum ist die Schreibtherapie tatsächlich gängige Praxis, so wie es hier bei uns zum Beispiel auch die Kunsttherapie ist, oder Ergotherapie zum Beispiel. In Deutschland ist aber die Schreibtherapie kassenärztlich nicht anerkannt. Das mal so als Zusatz, um das mal gesagt zu haben. Und ja, es geht im Prinzip darum, innere Prozesse zu visualisieren, eine Katharsis zu erleben, sage ich mal, und einfach seine Gedanken und Gefühle verstehen und sortieren zu können. Wobei ich hier aber auch einsetzen muss, ich bin selbst kein Therapeut, nur jemand, der sich irgendwie ziemlich sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ja, das ist deswegen, ja, wie sagt man das? Keine professionelle Meinung hier, die ich abgeben kann, nur mit sehr viel Recherche und eigenen Erfahrungen.
Geht es dann eigentlich auch so in die Richtung Journaling, weil ich glaube, Journaling ist mehr Menschen vielleicht ein Begriff.
Journaling ist tatsächlich auch so eine Art vom therapeutischen Schreiben. Also fällt unter den, fällt so ein bisschen unter den Bereich vom biografischen Schreiben. Aber zu den Formen kommen wir, glaube ich, später noch. Oder soll ich da jetzt schon?
Kannst sehr gerne schon mal die Formen erzählen.
Also die Formen vom therapeutischen Schreiben gibt tatsächlich im Prinzip drei Formen. Das sind halt einmal das Biografische. Da geht es dann darum, durch Schreibimpulse und Assoziationen einfach unbewusste Gedankenmuster offenzulegen. Da fällt dann Journaling zum Beispiel drunter oder Tagebuch führen. Dann gibt es noch das Expressionistische. Das geht da in dem Bereich mehr um Traumaarbeit tatsächlich und die Konfrontation mit gewissen Erlebnissen, die nicht so schön für einen waren und auch mit Verdrängtem. Das ist aber so ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Das kann nicht jeder einfach so sich hinsetzen und journalen. Sage ich mal, das sollte man dann schon, ja, wie sagt man, dann sollte da schon stabil sein in der Hinsicht und oder therapeutische Hilfe haben. Und das ist tatsächlich auch so die feste Form. Also da geht es wirklich darum, dass man eine gewisse Taganzahl in Folge für eine gewisse Zeit sich wirklich hinsetzt und bewusst über dieses eine Thema schreibt, das man sich vorgenommen hat. Und die dritte Form ist dann so im Prinzip die kreative Form. Man kann fast davon ausgehen, dass alles kreatives Schreiben erstmal therapeutisch sein kann, auch wenn das Ziel ein anderes ist. Aber im Prinzip geht es da auch darum, dass man sich dann eine Textform vornimmt, also Poesietherapie kann man das dann auch nennen. Da geht es dann darum, dass man dann in Form von Lyrik oder Prosa gewisse Dinge einfach aufarbeitet oder halt wieder sichtbar macht. Also im Sinne von, schreib eine Kurzgeschichte über ein Streitgespräch, das du bald führen wirst. Und dann schreibt man diese Kurzgeschichte über dieses Streitgespräch fast schon in Vorbereitung auf das Streitgespräch dann. Und oder ein Gedicht zum Beispiel. Oder halt wie ich manchmal in Romanen meine Konflikte im Prinzip durch die Figuren austrage. Das ist dann so ungefähr.
Sehr spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass wir AutorInnen das ja dann öfter vielleicht sogar unbewusst machen in unseren Romanen, gerade diese dritte Form vom therapeutischen Schreiben.
Ja, gehe ich auch stark von aus. Ist immer so, die Frage ist ja immer, wie weit kann man sich als Autor überhaupt rausnehmen?
Ja, das stimmt. Und wie viel immer von einem selbst nicht auch in jede Geschichte einfließt.
Ja, genau.
Wie würdest du sagen, kann denn therapeutische Schreiben AutorInnen dabei helfen, sich über die eigenen Gedanken bewusster zu werden?
Also im Prinzip kann es ja jedem dabei helfen, sich über die Gedanken bewusster zu werden. Ich weiß nicht, bei mir in der Schule haben die Lehrer schon immer gesagt, ihr müsst von Hand schreiben, das verbindet die Hirnhälften oder macht die Verknüpfungen stärker. Und im Prinzip ist das bis zu einem gewissen Grad ja wahr. Beim Schreiben werden die Verknüpfungen im Hirn einfach stärker aktiv. Beim von Hand schreiben noch stärker als beim Tippen, auch wenn ich mir da an die eigene Nase fassen muss. Ich tippe auch oft. Für mich ist Tippen schon fast wie ein Instrument zu spielen, statt von Hand zu schreiben, auch wenn es empfohlen wird, das von Hand zu schreiben. Und dadurch, dass man ja im Prinzip schon die höhere Hirnaktivität beim Schreiben hat und zusätzlich im Prinzip diese Gedankenmuster noch visualisiert und aus seinem Kopf raus bewegt auf ein Blatt Papier oder einen Bildschirm, wird man sich den Gedanken ja sowieso schon besser bewusst. Und gerade, um jetzt nochmal auf die Autoren einzugehen, wir sind ja Autoren, so wir können ja schreiben. Das machen wir ja hauptsächlich beruflich und so. Und es hält uns ja nichts davon ab, das auch für uns selbst zu benutzen und auch als Ressource zu sehen für uns selbst.
Genau, um sich auch mal gewisse Themen sozusagen von der Seele zu schreiben.
Ja, oft, also beim von der Seele schreiben, ich weiß nicht, ob das... Das hat bestimmt auch schon unbewusst irgendjemand in irgendeinem von seinen Büchern gemacht, wenn man halt eine Szene geschrieben hat, die einem wirklich besonders am Herzen lag und man danach halt wirklich dieses Ha, nimm das Weltgefühl hatte. Es fühlt sich so ein bisschen so an, wie wenn man in einem Streitgespräch irgendwas äußert, was halt wirklich lang in einem gebrodelt hat zum Beispiel. Dann hat man ja auch erstmal so ein erleichterndes Gefühl. Und so ist das halt auch beim von der Seele schreiben, finde ich. Wenn man halt irgendwas, was sehr lang in einem drin und irgendwie auch versteckt dann vor anderen war, erstmal greifbar gemacht hat in Textform und ein Stück weit so aus dem Unterbewusstsein rausgeholt hat, wo es einen ja trotzdem beschäftigt hat und jetzt im Prinzip als bewussten Prozess dann vor sich hat.
Das stimmt. Also wenn ich so drüber nachdenke, hatte ich das auf jeden Fall auch schon, auch so dieses, dass mir manchmal durch das Schreiben überhaupt erst klar geworden ist, wie ich über bestimmte Dinge eigentlich denke. Und das ist dann schon immer sehr spannend, sowas auch zu beobachten. Und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, dass du auch in deinen eigenen Romanen das machst. Wie sieht denn da das therapeutische Schreiben in deinen Romanen aus? Und du gibst dann dein Brot, das deine eigenen Konflikte mit, oder?
Das sieht bei mir tatsächlich unterschiedlich aus. Manchmal ist es tatsächlich wirklich ein Grundkonflikt, den ich mitgebe. Manchmal wirklich ein Grundkonflikt. Manchmal ist es irgendein Erlebnis, irgendeine Begegnung, die mich irgendwie noch beschäftigt. Und dann schreibe ich halt zum Beispiel auch einen Charakter, der mir halt eigentlich überhaupt nicht ähnlich ist, schicke ich dann halt in die Situation rein, die ich dann erlebt habe. Oder ich nehme halt wirklich einen Konflikt und übertrage den auf den Protagonisten. Manchmal sieht der Konflikt, wie ich ihn in dem Protagonisten schreibe, dann auch gleich ganz anders aus, als ich den eigentlich so in mir drin habe. Einfach irgendwie, also ich habe einmal zum Beispiel einen Konflikt übertragen in der Hinsicht. Da habe ich den Konflikt nicht so geschrieben, wie ich ihn erlebt habe, sondern halt im Prinzip eine andere Form von demselben Problem dargestellt, weil es mir leichter gefallen ist, das so darzustellen. Ich weiß nicht, da kann ich dann irgendwie jemanden anderen dabei beobachten, wie er meinen Konflikt löst, in einem geschützten Raum, in dem im Prinzip keine Fehler Konsequenzen haben. Ich glaube, ich habe auch ganz viel diesen Witz gehört, wenn irgendjemand im echten Leben gemein zu jemandem ist und dann nennt man einen Charakter nach ihm und tötet ihn. Zum Beispiel, also das kann man ja im echten Leben nicht machen, das kann man im Roman machen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, aber so theoretisch, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo viele gar nicht wissen, das könnte auch im Prinzip therapeutisch sein, jemanden im Roman zu töten. Ja, manchmal beobachte ich auch einen Konflikt und der beschäftigt mich dann noch und dann denke ich mir, boah, wie muss das jetzt für die Person sein? Und schreibe das dann halt so.
Hast du dann durch die Art, wie deine Protas im Roman diesen Konflikt lösen, dann auch eine Katharsis erlebt?
Ja, schon. Also vor allem bei meinem letzten Roman, den ich jetzt gerade auch im Lektorat habe, der war schon sehr kathartisch, weil ich meinem Protagonisten halt wirklich viel von meinen eigenen inneren Konflikten mitgegeben habe und so gewisse Erlebnisse. Ja, ich halt auch wieder dadurch die Übertragung das Ganze halt fast so nochmal mir bewusst machen konnte. Und also wenn in mir drin was abgeht, wo ich halt nicht gut beschreiben kann, zum Beispiel in einem Menschen, und dann ein Buch drüber schreibe und das dann halt erstmal wirklich greifbar wird und ich halt auch denke, dass ich nicht die einzige Person bin, die zum Beispiel so ein Problem schon hatte und das Buch dann theoretisch auch für andere zugänglich sein kann. Das ist dann schon kathartisch. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, aber also eine Katharsis ist ja im Prinzip, wenn in einem selbst ein Wandel stattfindet. Und ich glaube, es ist ziemlich schwierig, einen Roman zu schreiben und im Prinzip einen kompletten Prozess durchzuleben mit den Figuren und nicht irgendwie eine Katharsis zu erleben auch. Ich meine, man erlebt ja auch beim Lesen manchmal eine Katharsis, wenn es darum geht.
Das stimmt, ja. Also ich glaube, das kennen bestimmt auch viele, die jetzt hier zuhören, dass so ein bestimmtes Buch immer genau zur richtigen Zeit ins Leben kommt und dann einem etwas über sich selbst offenbart oder ein Thema anspricht, was einen ja schon länger beschäftigt hat oder Trost spendet. Also ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Und ich finde auch, dass man sich ja auch oft Bücher auch nach bestimmten Themen auch aussucht, mit denen man sich jetzt irgendwie identifizieren kann, so als Leserin oder eben auch als Autorin, wenn man über diese speziellen Themen dann eben schreibt. Deswegen die Frage an dich, wie ist es denn bei dir, wie ähnlich sind deine Protagonisten dir selbst?
Das ist tatsächlich wirklich unterschiedlich. Also es kommt wirklich immer drauf an, die Protagonisten in dem Buch, also vor allem einer von den zwei ist mir wirklich schon relativ ähnlich gewesen, also in dem, wo ich jetzt geschrieben habe. Es kam aber auch schon vor, dass ich Bücher geschrieben habe, in denen die Protagonisten mir selbst nicht richtig viel ähnlich waren. Da war es richtig schwierig, überhaupt eine Gemeinsamkeit zu finden, über die ich dann ja auch Zugang schaffe. Weil irgendeine gewisse Gemeinsamkeit braucht man ja auch. Das ist ja auch ganz normal, wenn man mit Leuten sich trifft oder neuen Leuten begegnet und sich unterhalten soll. So, für mich ist so einen neuen Charakter kennenzulernen fast so, wie wenn ich irgendwie im echten Leben irgendjemanden kennenlernen soll. Und wenn wir gar niemand, also wenn wir gar keine Gemeinsamkeiten haben, wüsste man ja auch nicht, worüber soll man denn einen Anknüpfungspunkt schaffen und worüber soll man sich unterhalten, bevor man dann die Unterschiede erkunden kann. Und so ähnlich geht es mir tatsächlich bei meinen Charakteren auch. Also irgendeine Gemeinsamkeit muss ich immer mit denen haben. Und dann kam es echt drauf an. Also dann finde ich das so nach und nach raus, wie ähnlich die mir wirklich werden. Und worauf ich natürlich aber auch immer achte, ist, dass sie eine andere Vergangenheit oder andere Eigenschaften auch noch haben wie ich. Sonst wird es ja autobiografisch. Also ja.
Ja, ich denke auch, dass man seinen Charakteren immer so ein paar Facetten von sich mitgibt. Und wenn es nur Dinge sind beim Antagonisten zum Beispiel, die man vielleicht selber ablehnt. Aber ja, so wie du schon sagst, man muss sich ja doch irgendwie auch damit identifizieren können, sie auch greifbar machen können. Aber ich finde auch diese Grenze dann gar nicht so leicht, gerade wenn es jetzt vielleicht ein größeres Thema ist, was auch im eigenen Leben eine Rolle spielt, dass es dann eben nicht autobiografisch wird. Wie ist das bei dir? Wie gehst du damit um?
Also zunächst gebe ich meinen Protagonisten halt wirklich schon mal grundsätzlich eine andere Vergangenheit, eine andere Familiengeschichte. Wenn ich irgendeinem Protagonisten Mobbing-Erfahrungen mitgebe, dann weiß ich halt so alles andere aus dem seiner Vergangenheit, sollte halt nicht so mit mir zu tun haben. Wobei ich dann aber auch immer so ein bisschen Angst kriege, dass ich absichtlich so viel anders mache, dass der Charakter unglaubwürdig wird. Und da muss ich mich dann selbst auch immer so ein bisschen beruhigen, weil autobiografisch wird es ja erst in dem Moment, in dem ich ja wirklich über mich schreibe und über mein Leben, über meine Gegenwart, über alles, was ich halt erlebt habe im Prinzip. Und wenn ich halt über jemand anderen schreibe, kann es per se ja schon mal nicht autobiografisch sein. Und gewisse Unterschiede gibt es dann ja immer. Ja.
Hast du gerade schon so das Thema Mobbing auch angesprochen? Was für weiteren Themen bzw. Charakteren begegnen wir denn so in deinem Roman, vielleicht auch in deinem neuen Buch, was jetzt gerade im Lektorat ist?
Also in meinem neuen Buch begegnen wir hauptsächlich dann der Autismusdiagnose. Aber auch meine andere Protagonistin hat zum Beispiel einen Familienkonflikt auszutragen in dem Roman. Und das ist auch, also ich habe den Konflikt natürlich anders geschrieben, als ich ihn erlebt habe. Aber so in gewisser Weise sind trotzdem sehr viele von den Gefühlen, die sie da hat, noch aus meiner Erfahrung raus. Gerade Thema Trauerbewältigung zum Beispiel ist auch groß dabei. Und ja, gut, dieses obligatorische Familiengeheimnis, ich will jetzt gar nicht spoilern, was ich damit, was ich bin wirklich schlecht darin, wenn es darum geht, nicht zu spoilern. Ja, mein Protagonist, ja, die Autismusdiagnose, das war mir sehr wichtig, das so darzustellen. Weil, also man läuft halt so sein ganzes Leben durchs Leben und weiß halt nichts und man denkt schon, okay, also irgendwie sind die anderen anders, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und man lernt aber das zu verstecken und dann stößt einen irgendjemand mal irgendwann drauf, dass man vielleicht autistisch sein könnte. Und ich weiß noch, ich hatte unglaublich viele Vorurteile, ich selbst. Und habe dann gedacht, dass, ja, ich weiß nicht, Autisten ja nur eine Sache gut können und alle komisch reden und nie in die Augen schauen können. Und ich verstehe ja auch nicht alles wörtlich. Vorsicht, Ironie an der Stelle. Wenn meine Mutter sagt, ich soll nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, dann weiß ich ja, dass sie nicht wirklich von der Goldwaage spricht. Ha! Und dadurch, dass ich also wirklich unglaublich lost war, war es mir dann auch so wichtig, das Buch zu schreiben, in dem der Protagonist im Prinzip da diesen selben Konflikt durchmacht und im Prinzip sich selbst fast neu kennenlernen muss.
Oh, das klingt auf jeden Fall richtig interessant und es ist ja dann auch ein Own-Voice-Buch.
Genau. Wobei bei Own Voice habe ich immer so Schwierigkeiten, das so abzugrenzen, weil ich eigentlich Own Voice immer als Rassismus und Sexismus darstellend kenne und erst dann aber so in der Mitte des Buches irgendwann gedacht habe, also wenn man über Mental Health Themen schreibt, dann ist es ja eigentlich auch Own Voice. Ja, aber so ein ganz bewusster Prozess und mir vorzunehmen, ich schreibe jetzt ein Own-Voice-Buch, das habe ich nicht. Aber es ist halt irgendwie dann doch so passiert, ja.
Ja, aber dadurch wird es ja dann auch umso authentischer.
Ja, das war mir auch wichtig.
Worüber ich gerne noch sprechen wollte, war, was denn eigentlich die Alter-Ego-Falle bei Charakteren ist.
Genau. Also Alter-Ego-Falle bei Charakteren. Alter-Ego bedeutet ja im Prinzip zweites Selbst. Und wenn man in die Alter-Ego-Falle tappt, dann schreibt man im Prinzip über ein zweites Selbst. Also das halt natürlich, also in erster Hinsicht, das ist jetzt nicht so super dramatisch, man schreibt halt über sich selbst, hält aber die Gefahren bereit, man selbst versteht sich natürlich, kann man das auch einem Leser so darstellen, dass der Leser das versteht, ist dann zur Überlegung, kann man überhaupt dann andere Character Voices sprechen, schreiben, meine ich, ohne dass halt dem Leser dann nach zwei Büchern sofort auffällt, dass die Perspektivfiguren alle gleich sind. Oder kann man, also ist man dann wirklich nur so daran gebunden, dass der Charakter, über den man schreibt, nur so handeln kann wie man selbst? Das ist so im Prinzip die Alter-Ego-Falle, wenn man halt statt über seinen Charakter über sich selbst schreibt.
Okay, interessant, das wusste ich nicht. Bist du denn da selbst schon reingetappt in die Alter-Ego-Falle?
Und wie? Also nicht mehr bei meinen aktuellen Romanen, aber vor allem bei meinen Anfängen, also bei den Geschichten, die ich noch in Schulhefte geschrieben habe, habe ich auch, also ohne über Alter-Ego-Fallen überhaupt nachzudenken, einfach über mich selbst geschrieben und meine Klassenkameraden. Oder einmal habe ich Barbie Mariposa auf der Enterprise mit Picard verkuppelt. Also das waren wirklich, da war die Alter-Ego-Falle das kleinere Problem bei dem wilden Mashup. Aber ich glaube, am Anfang ist es auch gar nicht so schlimm. Es ist ja auch erstmal einfacher, nicht Charaktere erfinden zu müssen. Und zur Übung ist es erstmal gut. In Romanen sollte es dann halt nicht mehr passieren. Da sollte man sich selbst dann vielleicht schon so gewisse, wie sagt man, Schutzmechanismen einbauen, einfach um die Charaktere auch auf jeden Fall von einem abzugrenzen. Also wirklich absichtlich eine andere Vergangenheit geben und wirklich Charakterbögen ausfüllen und Charaktereigenschaften und auch ganz gezielt so ein bisschen gucken, okay, das sind die Gemeinsamkeiten, da darf ich intuitiv drüber schreiben, das sind die Unterschiede, denen muss ich mir bewusst bleiben. In der Hinsicht darf der Charakter nicht so handeln wie ich. Passiert mir inzwischen aber auch intuitiv nicht mehr, dass ich irgendwie in die alte Ego-Falle tapp, tatsächlich. Ist irgendwie inzwischen, also durch die ganze Übung, würde ich sagen, ist das keine Angst mehr von mir, in die Alter-Ego-Falle zu tappen, obwohl ich den Figuren sehr viel von mir mitgebe.
Ja, vor allen Dingen, weil du dir ja auch bewusst gemacht hast, was es genau ist, die Alter-Ego-Falle, und dann kann man es ja auch vermeiden, wenn man das weiß. Hast du denn auch eine therapeutische Schreibübung, die du vielleicht uns jetzt mitgeben könntest, an alle, die zuhören, und die man auch so direkt zu Hause umsetzen kann?
Ja, also die einfachste therapeutische Schreibübung ist im Prinzip Journaling. Also sich wirklich bewusst hinsetzen mit einem Papier, mit einem Stift und einfach mal Assoziationsgänge ablaufen. Vielleicht wirklich anfangen, indem man über seinen Tag schreibt und aber auch davon weggehen, dass man hier jetzt meint, man muss bewusst ein Protokoll wiedergeben, sondern einfach mal seinen Assoziationsketten und Gedankengängen und Gefühlen einfach mal so ein bisschen freien Lauf lassen. Und wenn das einem schwerfällt, kann man sich auch auf ein bewusstes Thema konzentrieren und bewusst dann von diesem Thema anfangen.
Wie setzt du das dann im Alltag um? Also setzt du dich dann zum Beispiel einmal pro Woche hin und reflektierst über Themen, die dich beschäftigen?
Also tatsächlich ist es unterschiedlich. Ich mache auch keine regelmäßigen Schreibübungen oder so. Das ist wirklich je nach Bedarf. Und wenn ich gerade dabei bin, einen von den Romanen zu schreiben, in denen so viel von mir drinsteckt und ich dann halt wirklich im Prinzip in dem Roman lebe, fast schon, dann mache ich auch oft gar nichts anderes. Also wirklich bewusst zu irgendeiner anderen Schreibübung greife ich oft auch erst dann, wenn ich mich auf meine eigentliche Aufgabe nicht mehr richtig konzentrieren kann. Wenn mir irgendwas wirklich im Kopf rumgeht oder ich irgendeinen Konflikt austragen muss. Das mache ich bei sozialen Konflikten auch ziemlich, ziemlich viel. Also gerade irgendwie das Streitgespräch schreiben, bevor ich es führe. Und ja, also ich mache auch viel selber von dem Expressionistischen. Also wenn mich irgendwas noch beschäftigt, schreibe ich drüber.
Jetzt hast du ja auch schon ganz viel über deinen zweiten Roman erzählt. Steht denn schon fest, wann der veröffentlicht wird? Gibt es da schon einen Erscheinungstag?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da mehr weiß, sobald die Podcast-Folge vielleicht veröffentlicht wird. Und das findet man dann auch auf meiner Website und so.
Oder auf Instagram, glaube ich, kann man bei dir ja dann auch up to date bleiben. Du kannst ja gerne mal sagen, wo
Genau.
man dich überall im Internet findet.
Im Internet findet man mich zunächst mal unter meiner Website. Ich habe jetzt auch eine ganz neue Domain. Also das ist janinschlüpf.de. Auf Instagram habe ich aktuell noch meinen Instagram-Account unter meinem Autorenpseudonym, also jonasauer-autorin.de. Auf TikTok werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit meinen Namen zu meinem Klarnamen ändern. Ja, auf Instagram bei A Couple of Crafts unter meinem kleinen Unternehmen. Und ja. Ich glaube, das wär's. Ich glaube, man kann auch viel noch in den Shownotes verlinken, oder?
Genau, ja, ich packe auf jeden Fall die ganzen Links in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hätte ich jetzt nur noch die Abschlussfrage an dich, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ach, ausschlafen und dann in Ruhe gelassen zu werden.
Perfekte
Also nicht,
Antwort.
ja, also nicht irgendjemand, der spontan irgendwas von mir möchte. Der Hund bellt nicht direkt morgens um 5, meine Mutter kommt nicht vorbei und möchte, dass wir jetzt zur Goa fahren. Also erstmal wirklich in Ruhe gelassen zu werden und dann intuitiv tun können, was wonach halt mir gerade ist. Also entweder ich setze mich dann hin und schreibe oder ich lese mal oder ich häkel oder ich habe irgendeine ganz wilde Idee und gehe dem dann nach. Also wirklich. So intuitiv auf mich hören können. Das ist so ein perfekter Sonntag.
Ja, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch immer ein großes Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug. Und ich mag auch immer sehr gerne, wenn ich weiß, was auf mich zukommt und nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, Janine, dann danke ich dir recht herzlich, dass du heute
Jawohl.
hier warst und mit uns deine Einblicke in das therapeutische Schreiben geteilt hast. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe sehr viel Neues auch gelernt.
Okay, ich danke, dass ich hier sein durfte.
Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, das Thema therapeutisches Schreiben war interessant für dich. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts dalässt. Vergiss auch nicht, dem Podcast auf einem Podcast-Player deiner Wahl zu folgen, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.